Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, euch zu sehen. Wir befinden uns coolerweise immer noch in unserer haltungsverändernden Themenreihe zur Gemeindevision. Einladen, dazugehören, wachsen und investieren. Und heute dürfen wir ein bisschen übers Investieren nachdenken. Und ich lese noch mal kurz vor, was wir dazu in der Vision stehen haben. Wir bauen gemeinsam an Gottes Reich in Gummersbach. Dazu trägt jeder gerne mit seinen Gaben bei. Bewegt von Gottes Liebe begegnen wir den Menschen in unserer Welt mit barmherzigem Handeln und mit von Christus inspirierter Großzügigkeit. Und apropos investieren, wir haben es eben schon gehört, vielleicht hast du dich ja wirklich schon mal gefragt, was habe ich denn eigentlich für einen Lohn zur Nachfolge? Was bringt es, dass ich mitarbeite oder meinen Zehnten gebe oder was auch immer? Und vielleicht macht es da bei dir auch sofort Klick und du erinnerst dich an die Stelle, wo steht, dass wir hundertfachen Lohn bekommen werden für das, was wir aufgeben. Und ich habe da direkt zwei Beispiele mitgebracht. Als erstes, also du machst angenommen 2 Stunden in der Woche Jungscha und das bekommst du jetzt hundertfach zurück. Das sind 200 Stunden pro Woche, die du zurückbekommst. Das Problem ist jetzt nur, eine Woche hat nur 168 Stunden. Ja? Und das zweite Beispiel, angenommen du bist Christ geworden und du kriegst 10.000 Euro brutto und fängst jetzt an, deinen Zehnten zu geben. Und du machst das 3 Jahre in Folge, dann hast du am Ende dieser 3 Jahre 11,1 Millionen Euro. Nun bitte ich, alle einmal aufzustehen, die schon mindestens 3 Jahre ihren Zehnten geben und dabei mehrfache Multimillionären geworden sind. Niemand. Toll. Ehrlich gesagt dachte ich mir das, also dann müssen wir uns den Text wohl doch etwas genauer anschauen. Und ich habe diese Predigt überschrieben mit, gibt's doch gar nicht, doch bei Jesus. Und wir finden den heutigen Bibeltext in Matthäus 19 ab Vers 27. Und ich lese das einmal vor. Ihr dürft gerne mitlesen oder auch einfach die Augen schließen, wie ihr das möchtet. Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns nun werden? Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auch ihr werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen wird, auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Und ein jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker um meines Namens willens verlassen hat, wird 100-fach empfangen und ewiges Leben erben. Aber viele Erste werden Letzte und Letzte Erste sein. Wir starten logischerweise bei Vers 27. Petrus sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns nun werden? Unmittelbar vor diesem Predigttext steht übrigens die Stelle vom reichen Jüngling, der zu Jesus kommt und fragt, hör mal Jesus, wie kann ich eigentlich das ewige Leben bekommen? Und Jesus sagt, halte dich an alle Gebote. Er zählt ein paar auf und der reiche Jüngling sagt, ja sicher, habe ich alles gemacht. Und Jesus sagt dann, eine Sache fehlt dir, trenn dich von deinem Besitz. Und dann geht der reiche Jüngling traurig weg, weil er hat sehr, sehr viel Besitz. Und dann folgt der bekannte Ausspruch, dass es leichter ist, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in Gottes Reich kommt. Viele kennen die Geschichte bestimmt. Und Petrus macht sich jetzt hier zum Wortführer der Jüngerschaft und stellt in seiner Frage eine gewisse Spannung dar. Denn auf der einen Seite kann sich vermutlich niemand und auch die Jünger nicht von dem Streben nach Besitz im Herzen freisprechen. Deshalb fragen sie ja am Ende der Geschichte des reichen Jünglings auch, ja, wer kann denn dann überhaupt gerettet werden? Und Jesus sagt, bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott schon. Aber sie bilden auch den Kontrast zu der Geschichte vorher. Der Reiche war nicht bereit, alles aufzugeben. Sie haben aber alles aufgegeben. Und an dieser Frage finde ich erstmal 2 Dinge cool oder fallen mir 2 Dinge auf. Die erste ist, ich finde es einfach super geil, dass Petrus diese Frage stellt. Ich finde, es ist eine logische Frage, aber auch ein Stück weit eine egoistische Frage. Was habe ich davon? Und falls du diese Frage schon mal gestellt hast, heißt das, wir müssen uns nicht für die schlechtesten Jünger aller Zeiten halten, denn die damals haben sie auch gefragt. Und das Zweite ist, sind wir, glaube ich, ziemlich schnell dabei, uns hinter Petrus einzureihen und zu sagen, ah, interessant, was bekomme ich denn für einen Lohn? Und ich würde am Anfang dieser Predigt mal die provokative Frage stellen, hast du denn irgendwas für die Nachfolge verlassen oder aufgegeben? Wenn jemand kommt, der weiß, du bist mit Jesus unterwegs und der fragt dich, ey, was kostet dich deine Nachfolge eigentlich? Könntest du irgendwas nennen? Mehrere Dinge? Gar nichts? Petrus sagt, sie haben alles verlassen und das muss hier natürlich im Umfeld des palästinisch-ländlichen Milieus von damals gesehen werden. Welche Dinge das genau sind, werden wir in Vers 29 sehen. Und es scheint so, dass alles hier nicht in einem absoluten totalen Sinn verstanden werden darf. Denn A, stand Petrus wahrscheinlich nicht splitternackt vor Jesus, also seine Kleidung wird er schon noch behalten haben. Und zumindest ist der Schluss zulässig anhand von Markus 1,29, 4,36 und Johannes 21,3, dass Petrus eventuell immer noch ein Haus und auch ein Boot besessen hat. Das heißt, es geht nicht um ein zwanghaftes Aufgeben und Verlassen von allem, sondern es geht um ein Opfern von Sachen, die eine Hürde zur Nachfolge darstellen und zum authentischen Vertrauen und Glauben Gott gegenüber. Und das passt ja auch genau wieder zu der Geschichte, die vorher da steht, weil genau das war das Hindernis beim reichen Jüngling und er wollte das nicht aufgeben. Aber kein Zweifel, die Jünger haben relativ viel aufgegeben. Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die mir nachgefolgt seid, auch ihr werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen wird, auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Jesus antwortet auf die Frage von Petrus und das finde ich erstmal wieder richtig cool. Jesus ist nicht entsetzt oder verärgert über die Frage nach dem Motto, also bitte Petrus, was soll denn so eine egoistische Frage? Nein, Jesus nimmt Bezug darauf und erkennt damit auch an, ja, die Treue von euch Jüngern zum Evangelium, zu mir, hat euch Verlust an Sachen und Bindungen gebracht. Und Jesus gibt jetzt dafür sogar eine Verheißung. Wir haben hier erstmal eine spezielle Verheißung für die 12 Apostel. Und interessant ist hier wieder, Jesus spricht nicht von irgendwelchen Leistungen der 12 Jünger, sondern von der treuen Nachfolge. Und auch das passt wieder. Es geht nicht um das Aufgeben tun, um das Aufgeben und Tun Willens, sondern um das Aufgeben und Tun, was die Nachfolge mit sich bringt. Und diese Verheißung hier bezieht sich auf die Zukunft, nämlich dann, wenn Jesus, und da freuen wir uns hoffentlich alle drauf, auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird. Und diese 12 werden die 12 Stämme Israels richten. Und nun kann das Wort, was im Griechischen für richten steht, entweder wirklich richten meinen oder auch einfach in einem weiteren Sinne als regieren verstanden werden. Das heißt, wir sind hier bei der spannenden Frage, meint das nur, dass die 12 Jünger, nur in Anführungszeichen, Teilhabe an der Herrschaft Christus am Ende haben werden? Oder meint es, dass sie wirklich Teilnahme an der Funktion des Richters im Endgericht haben werden? Und meine Antwort darauf ist, das ist mir total egal. Weil keiner von uns ist einer der 12, ich auch nicht. Und ich vertraue Gott so weit, dass er das Verhältnis zwischen den 12 Jüngern und der 12 Stämme schon ganz gut regeln wird. Und ein jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker um meines Namens willen verlassen hat, wird hundertfach empfangen und ewiges Leben erben. Jetzt wird die Verheißung von den 12 auf den Kreis aller Gläubigen erweitert. Und jetzt führt Jesus eben genau die Dinge auf, die man damals in dem ländlichen Milieu bekannt sind und die halt unter Umständen aufgegeben werden mussten, wenn man Jesus nachfolgen wollte. Also für ihn und sein Evangelium. Und die Aufzählung Haus, Bruder, Schwester, Mutter, Vater, Kinder und Äcker betreffen, macht deutlich, dass Jesus die Größe der Aufgabe durchaus bewusst ist. Das war ja eigentlich alles, was es damals gab. Familie und Äcker, Haus, viel mehr gab es ja nicht. Und auf der einen Seite ist das logisch, denn wenn man der Jünger damals Jesus nachfolgen wollte, war das ja nicht möglich. Also er konnte ja nicht einen Sack packen und macht sein Haus darauf und nimmt das alles mit. Das ging einfach nicht. Ja, das musste er hinter sich lassen, wenn er damals dem missionarischen Wanderleben, wie das üblich war, Jesus folgen wollte und Nachfolge praktizieren wollte. Und nochmal wichtig, es geht um die Aufgabe seines Namens Willens, also für die Nachfolge. Aufgabe verlassen und aufgeben von Dingen für Jesus. Also wir können nicht damit kommen und sagen, oh, ich habe so viel aufgegeben, alles investiert, so viel aufgegeben, dafür muss ich, um mein Lieblingsauto zu bekommen, sowas. Oder wenn ich so eine hässliche Karre haben will, der kann auch sowas nehmen, ist auch in Ordnung. Und dafür hätte ich jetzt gern was wieder, Jesus, guck mal, was ich alles investiert habe. Das funktioniert nicht. Davon spricht die Verheißung nicht. Es geht um das Aufgeben seiner Namen willen. Und ehrlich gesagt, finde ich, hat der Vers vor allem zwei Dinge im Vordergrund. Das eine ist, durch den Vers wird eine Grundwahrheit deutlich, die Jesus hier aufführt. Nachfolge hat was mit Aufgabe und Opferbereitschaft zu tun. Und das ist eigentlich nicht überraschend, wenn man in die Bibel guckt. Aber ist uns das hier noch bewusst? Wisst ihr, wir haben ja schon gehört, heute ist Weltgebetstag für verfolgte Christen und wir haben uns letztens in der Jugend auch einen Abend mit Open Doors beschäftigt. Und wenn man da manche Berichte liest und hört, hier zum Beispiel in Ägypten, in der St. Peter und Paul Kirche wurden Ende 2016 mitten in einem Gottesdienst eine Bombe gesprengt, bei der 28 unserer Brüder und Schwestern ums Leben gekommen sind. Und bei einer dieser Säulen kann man heute noch die Blutspuren am Fuß der Säule sehen. Der Stein hat die Blutspuren aufgenommen. Übrigens, wir haben ja auch Säulen. Theoretisch können wir uns das auch hier vorstellen. Und es ist doch auf der anderen Seite unvorstellbar. Gott sei Dank. Aber ich schließe mich da voll mit ein. Ist es sich irgendwie beschämend, wie schwer wir uns manchmal tun, einfach nur etwas Geld oder Zeit, Beziehungen, Prioritäten oder Gewohnheiten für unseren Herrn aufzugeben, während unsere Brüder und Schwestern alles aufgeben? Und auf der anderen Seite ist dieser Vers auch eine Ermutigung. Jesus nimmt es wahr. Er weiß, dass Nachfolge nicht einfach ist und verspricht dafür eine Belohnung. 100-fach empfangen und ewiges Leben. Nun ist natürlich die Frage, wir haben es am Anfang gesehen, wie ist denn dieses 100-fach gemeint? Was könnte das bedeuten? Als erstes würde ich sagen, dass wir hier nicht mathematisch genau zählen müssen, sondern im Deutschen könnte man es auch übersetzen mit unglaublich viel mehr. Und mal ehrlich, es kann ja hier auch keine rein materielle Erwartung vorgenommen werden, weil das würde dem Abschnitt vor mit dem reichen Jüngling ja vollkommen widersprechen. Und wenn es rein materiell wäre, jetzt mal ehrlich, wer von uns würde nicht laut schreien und freuen sagen, ja sicher gebe ich mein Haus auf, wenn ich dann 100 neue Häuser bekomme? Dann wäre die Motivation ja gar nicht mehr bei Jesus. Also kann es so nicht funktionieren. Und ich glaube, die Verheißung spricht zwei Ebenen. Einmal einfach der gegebenen Situation des Wandermissionars. Er verlässt sein Haus, sein Acker, er reist rum, aber bekommt da sozusagen an den verschiedenen Orten neue Äcker, neue Häuser, wo er unterkommt, wo er vor Ort ist, dem er begegnet. Und, vielen Dank, Rose, wir haben es gerade von Rose gehört, es geht um die reichliche Teilhabe an der familiären Gemeinschaft der Jünger Jesu. Und eigentlich auch um Anteil an ihrem allgemeinen Besitz. Wir kommen, die Gemeinde, als Familie und Zuhause, in der alle Christen zusammenstehen und aller Besitz Gott gehört und so eigentlich für jeden gesorgt sein könnte. Wir sind Teil der Gottesfamilie. Und ist das nicht auch so? Mal angenommen, jetzt in Herreshagen, keine Ahnung, ziehen auf einmal Christenhasser hin und meine Frau und ich werden terrorisiert und müssen da raus. Könnte ich nicht hier 100 Brüdern und Schwestern von euch anrufen und sagen, ey, wir müssen aus unserer Wohnung, wir würden terrorisiert. Und ich glaube, ihr alle würdet sagen, selbst wenn wir noch nicht 4 Sätze im Leben miteinander gesprochen haben, ja, das ist Gottes Haus, das hier gehört, mein Bruder ist in Not, wir sind durch Jesus verbunden, kommt bei uns unter, schlaft ein paar Nächte bei uns, kein Problem. Oder angenommen, Gott bewahre in Anführungszeichen, Jesus schickt mich irgendwann nach Frankreich, um da den Dienst zu tun. Hätte ich nicht da auch, obwohl ich da eigentlich niemanden kenne, direkt 100 Brüder und Schwestern, mit denen ich verbunden bin durch Jesu Blut, wo ich unterkommen kann, die mir Starthilfe geben können. Oder auch für die weltweit verfolgten Christen. Sie geben alles auf, aber tausende Gemeinden weltweit stehen im Gebet hinter ihnen und treten für sie ein. Und nun gebe ich aber auch ganz ehrlich zu, dass sich Gemeinde ganz häufig nicht wie 100-facher Lohn anfühlt. Zumindest nicht mich. Und ich glaube, das hat zwei Gründe. Ich glaube, auf der einen Seite, der ganz pragmatische Grund, liegt das daran, dass wir in der Regel, und das sage ich jetzt erstmal wertfrei, noch gar nicht so viel aufgeben mussten und die allermeisten hier in unserem Land auch privat gut abgesichert sind. Also, wenn ich gar nicht viel aufgeben muss und jeder privat gut abgesichert ist, dann brauche ich die Hilfe der Gemeinde ja auch gar nicht. Aber ich glaube auch, dass das an unserem sehr individualistisch geprägten Gesellschaftsbild liegt. Und da können wir Christen uns auch nicht rausnehmen. Nach dem Motto, das ist mein Geld, das ist mein Haus, das ist mein Investment, das ist mein Auto. Was habe ich davon? Und ich will diesem Bild entgegensetzen, nochmal daran erinnern, dass wir biblisch gesehen die Verantwortung haben, egal ob wir uns kennen oder nicht, für unsere Brüder und Schwestern zu sterben. Und dass der Galaterbrief sagt, wir sollen die Zeit nutzen, uns gegenseitig Gutes zu tun als Brüdern und Schwestern. Und ich möchte auch nochmal sagen, gerade in unserer Gesellschaft, glaube ich, Versuchung Nummer eins, dir gehört hier und mir gehört hier sowieso gar nichts. Das ist alles nur anvertraute Leihgabe vom Vater da oben. Egal, ob es dein Haus betrifft, dein Auto, dein Geldbeutel. Luther hat mal diesen Satz zugegeben zu einer anderen Predigt gesagt, alles, was nicht im Dienst steht, steht im Raub. Und ich würde mich da anschließen. Alles, was du besitzt, was du hast und was du letztlich nicht bereit bist, für Jesus einzusetzen und zu dienen, das raubst du. Aber jetzt kommt der Hammer. Wir bekommen nicht nur hundertfach, sondern auch ewiges Leben. Und dieser Lohn, ich weiß nicht, haben wir noch diese Lust aufs ewige Leben? Dieser Lohn ist unüberbietbar. Keine Ahnung, worauf du dich am meisten freust oder wie es dir vorstellst. Vielleicht, dass wir mit tausenden Menschen, mit hunderttausenden Menschen Lobpreis machen und Jesus anbeten. Vielleicht, dass du mit wilden Tieren spielen wirst, mit Löwen, Volleyball oder Fußball, was auch immer. Oder auch einfach, dass du in einem Pool sitzt mit unendlichen Vanillemilchshakes und die schneebedeckten Berge anschaust. Was auch immer es sein wird und wie es sein wird, es wird großartig. Denn das ewige Leben schließt die Auferstehung zum Leben ein, den Freispruch im Gericht, die Teilnahme am Christusreich, an der neuen Schöpfung und die ewige Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott. Halleluja. Lohnt sich dafür nicht eigentlich jedes Opfer? Und übrigens, dieser Lohn ist jetzt weit entfernt von menschlichem Verdienstgedanken und jeder Berechnung. Womit sollten wir das denn jemals verdient haben? Da kommt einfach nur Gottes herrliche Gnade ins Spiel. Aber viele Erste werden Letzte und Letzte Ersten sein. Der Vers unterstreicht, dass Matthäus den Text im Sinne der Nachfolge verstanden haben will. Wer auf der Erde wegen Reichtum und Ansehen und Macht die Ersten sind, werden, weil sie sich von ihrem Besitz nicht trennen können, an die letzte Stelle gerückt. Und ich möchte nochmal sagen, dass ich glaube, dass das für unsere Gesellschaft, für Christen hier eine große Gefahr ist. Wir waren jetzt die Woche in Langeoog und da hat jemand beim Vortrag gesagt, ein Historiker, dass wir über die Geschichte gesehen zu den 0,001% der reichsten Menschen gehören. Die aber jetzt hier nichts haben und auch nichts sind, besonders die Jünger, die eben als solche die Letzten geworden sind, werden im ewigen Leben die Ersten sein. Beim göttlichen Gericht werden die wirklichen Maßstäbe zu Trage kommen. Und die basieren auf der Treue zu Jesus. Es muss aber auch gesagt werden, also es wird nicht nur wenige betreffen, sondern letztlich viele. Aber ein Pauschalurteil ist hier auch ausgeschlossen, denn dort steht viele Erste und nehmen nicht alle Erste. Was ich finde auch Sinn ergibt, sonst würde ja jeder Christ, der in dieser Welt hier Macht, Reichtum, Ansehen hat und das wirklich von Herzen für Jesus reich gibt, sofort alles hinwerfen, weil er sagt, ja nee, dann bin ich im Gottesreich der Letzte, das will ich ja nicht. Also ein Pauschalurteil ist hier auch ausgeschlossen. Aber eins ist gewiss, Rangfolgen werden umgekehrt. Und wie immer die Frage, was machen wir denn jetzt mit diesem Text? Und dafür greife ich nochmal das Thema der Predigt auf. Gibt's doch gar nicht, doch bei Jesus. Und wir fangen mit dem ersten Teil an, gibt's doch gar nicht. Denn wir haben hier eine Grundwahrheit. Nachfolge ohne etwas zu investieren, Nachfolge ohne Opferbereitschaft, ohne irgendetwas zurückzulassen, gibt es nicht. Nachfolge ohne Investition gibt es nicht. Das ist keine Nachfolge. Und vielleicht weißt du schon länger, dass Gott bei dir anklopft und du eigentlich irgendwas mal loslassen solltest. Ich weiß nicht was, Geld, Zeit, Prioritäten, Beziehungen, Ansehen, berufliche Chancen. Dann ermutige ich dich heute, das anzugehen mit seiner Kraft. Denn Lohn ist dir verheißen. Und wenn du auf die Frage, was investierst du eigentlich für deinen Glauben, was kostet er dich, so gut wie gar keine Antwort findest, weil da eigentlich nichts ist, dann ermutige ich dich, jetzt nicht einfach blind irgendwas zu lassen und aufzugeben, sondern wieder bewusst die Zeit bei Jesus zu suchen. Sei dein Herz von ihm verändern zu lassen, dass du wieder brennst für ihn, dass du wieder nah an ihm dran bist und er dir zeigt, was du aufgeben sollst. Und daran kannst du ihn auch bitten. So wie wir es lesen, wer nah am Weinstock ist, wer am Weinstock bleibt, bringt Frucht. Und lasst uns dafür beten, dass wir wirklich bereit sind, wenn Jesus es verlangt, alles aufzugeben. Denn Dinge, die wir nicht bereit sein sollten, für Jesus aufzugeben, gibt es doch gar nicht. Auch solche Dinge darf es eigentlich nicht geben. Und Lukas schreibt, so kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Und das ist sehr herausfordernd. Und ich glaube, dafür sollten wir im Alltag häufiger beten, dass Jesus uns bereit macht, dass wir wirklich Dinge aufgeben, wenn er es von uns verlangt. Und der zweite Teil ist doch bei Jesus, dass jemand, dem man eigentlich nicht mal gut genug ist, die Schuhe zuzubinden, freiwillig mehr gibt, als er eigentlich müsste, das gibt es doch gar nicht. Doch bei Jesus. Er gibt 100-fachen Lohn und auch durch dich. Stellt euch mal einen Sonntag vor, wo keiner hier in die Gemeinde kommt mit, was bringt die Predigt heute mir, gefällt mir die Musik, die Instrumente, gefällt mir mein Sitznachbar, sondern jeder mit der Motivation kommt, so, für wen kann ich heute beten, wem kann ich heute praktisch helfen, wer braucht vielleicht meine Finanzen, für wen habe ich ein gutes Wort, für wen habe ich ein Lächeln, wenn hier 200 Leute sonntags mit dieser Einstellung in den Gottesdienst kommen würden. Was glaubt ihr, was das für eine Veränderung wäre? Und vielleicht merkst du, wie dein Herz sagt, ja, aber was ist mit mir? Ich möchte nur daran erinnern, biblisch gesehen ist deine Aufgabe die Selbstverleugnung. Und glauben wir wirklich an einen Gott, der, wenn wir uns für uns gegenseitig aufopfern, der uns dann hängen lässt und von oben gucken und sagt, ha, Pech gehabt, hast du wem anders gedient? Das ist jetzt dein Problem. Das ist doch nicht unser Gott, oder? Er wird sich um dich kümmern, Matthäus 6,33. Und das gibt's doch nun wirklich nicht. Eine Belohnung, die so weit über dem Verdienst ist, dass es kaum zu fassen ist und alles übertrifft. Doch bei Jesus, ewiges Leben. Lasst uns wieder mit dieser Hoffnung unseren Alltag gestalten. Die Hoffnung auf ewiges Leben. Und das gibt's doch gar nicht, angesichts der ganzen Nachrichten, dass die weltlichen Maßstäbe nicht das letzte Wort haben werden. Doch bei Jesus. Bei Jesus werden die himmlischen Maßstäbe das letzte Wort haben. Und dafür sei ihm Lob und Dank. Und dieses umgedrehte Reihenfolge, finde ich, betrifft vor allem auch unsere verfolgten Brüder und Schwestern. Und ich ermutige euch, heute den Tag über auch für sie zu beten. Vielleicht stellt ihr euch einfach auf eurem Handywecker für jede volle Stunde einen Wecker. Und immer wenn der dann klingelt, betet ihr kurz, beten wir kurz für unsere verfolgten Geschwister. Alle Ehre, König Jesus. Amen.